Der Börsenradio To Go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. heiko-theme.de.
Börsenradio Network AG. Marktbericht.
Es meldet sich Peter Heinrich vom Finanzplatz Frankfurt zum Marktbericht vom Donnerstag. 1. Juni 2023.
Hallo Peter, ich bin Konstantin Oldenburger, Marktanalyst bei CMC Markets und freue mich heute mit dir über die Märkte zu sprechen.
Starten wir mit dem DAX. Der fiel ja unter eine massive Unterstützungszone. Wohin fällt der DAX und welche Marke wäre wichtig oder ist wichtig? Das ist jetzt natürlich die Frage, denn es scheint sich ja in den USA alles geklärt zu haben. Nur wenige Tage vor Ablauf der Frist zum 5. Juni hat sich ja gestern Abend das Repräsentantenhaus den Gesetzentwurf vorgenommen und zur Anhebung der Schuldenobergrenze verabschiedet. Jetzt kommt der nächste Schritt, aber können die Aktienmärkte erstmal durchatmen? Also nichts irgendwie Unterstützungszone und Sorge haben?
Die erste Hürde, wie gerade gesagt, ist genommen. Das Ende der Saga scheint nahe. Ja, wir freuen uns, dass dann ein neues Thema auf uns wartet. Und man muss sagen, dass der DAX in einer sehr brenzligen Situation sich aktuell befindet. Wir hatten gestern die Unterstützungszone noch nicht endgültig verlassen, sondern wir haben sie kurz unterschritten. Der Monatsschluss an sich war auch sehr negativ. Das bedeutet, dass wir im Mai effektiv eine negative Performance trotz neuem Allzeithoch haben. Und da kommen natürlich immer wieder jetzt Stimmen hervor, die sagen, oh, da geht es jetzt abwärts. Wir erwarten eine größere Korrektur. Es könnte in Richtung 14.000, vielleicht sogar in Richtung 12.000 gehen. Genau, da kursieren eben sehr, sehr tiefe Zahlen und eine Korrektur ist in der Mache. Man muss allerdings vorsichtig sein. Es gibt weiterhin das Bestreben der Käufer. Man sieht es zum Beispiel heute Morgen, trotz dieses kleinen Schockes gestern. Wir haben das Vorwochentief unterschritten, auch das Mai-Tief unterschritten. Gibt es heute Morgen Käufer? Somit erstmal ein positives Gefühl. Als zweites, damit das Ganze jetzt auch ein bisschen mehr Power bekommt, muss auch das Wochenhoch, das aktuell gesetzt wurde, das liegt im Bereich der 16.080 Punkte, nach oben rausgenommen werden. Wenn das passiert, ist praktisch diese Korrektur der letzten zwei Wochen abgeschlossen und die Bullen würden sogar kontern können. Und das Allzeithoch dürfte dann im Sommer, wahrscheinlich dann jetzt auch im Juni, erneut erreicht werden und dann auch überschritten werden. Das ist die aktuelle Ausgangslage, also ja, eine sehr breite Facette eigentlich an Möglichkeiten, aber sehr wichtig, diese Zone im Bereich der 15.700 bis zum ja, gestrigen Tief 15.620. Solange wir per Tagesschluss über dieser Zone notieren, sieht es gut aus tatsächlich. Wir brauchen dann noch die Bestätigung über der 16.080. Dann könnten die Bullen direkt wieder loslegen und unter dieser Zone, dann können wir über diese Korrektur letztendlich sprechen.
Am Freitag 14 Uhr könnten die Karten an der Börse neu gemischt werden. Für weitere Kursanstiege braucht es sicherlich einen Mix aus einem stabilen Arbeitsmarkt und einer Notenbank, einer Fed, die sich auf ihrer nächsten Sitzung in circa zwei Wochen in die Beobachterrolle verabschiedet. Trotz der genommenen Hürde im US-Schuldenstreit reagieren die Anleger an der Wall Street verhalten. Neue US-Jobdaten schüren Zinsängste. Auch der DAX grenzt seine Gewinne ein. Die Schlusskurse. Starten wir in Wien mit dem ATX TR Total Return 6.666, ein Plus von 0,6%. In Frankfurt schließt der DAX mit plus 1,2%, 15.853 und der MDAX plus 0,8%, 26.700 und fast 50 Punkte.
Ja, mein Name ist Andrea Scholz vom Finanzplatz Frankfurt. Freue mich auf unseren Eurofinance Weekly Podcast rund um die Themen Konjunktur, Geldpolitik und auch Banken.
Wir haben ja am Mittwoch jetzt die neuen Inflationszahlen aus Deutschland bekommen. Und wir werden heute noch, aber das wird jetzt nach unserem Interview sein, noch die Zahlen für das Gesamteuropa bekommen. Also im Mai sind die Preise weiter gefallen. Das kann man schon mal festhalten. Jetzt kann man definieren, sind es weniger schlechte Nachrichten oder gute Nachrichten? Inflation fällt auf 6,1%. Aus meiner Sicht immer noch teuer, viel zu hoch. Besonders wenn man denkt, Naja, jetzt haben wir die heizungsfreie Zeit ist da. Ist ja logisch, dass die Preise günstiger werden. Ist auch logisch, dass das Gemüse im Frühjahr billiger wird. Dann hat man noch einen Effekt vom 49-Euro-Ticket. Also die Gefahr ist nicht gebannt. Das Einzige, was billiger ist, ist der Urlaub in der Türkei, oder? Das liegt daran, dass die eine 80-prozentige Inflation haben und die türkische Lira fällt. Das war jetzt mal meine Einordnung, auch ein bisschen mit Augenzwinkern. Wie ordnest du die Zahlen ein?
Ja, die Inflation ist weiterhin natürlich viel zu hoch und sie hat sich in gewisser Weise ja auch festgesetzt. Wir sind immerhin aber gefallen und zwar deutlich mehr, als der Markt erwartet hatte. Der Markt ging davon aus, dass die Preise fallen im Monat Mai, allerdings nur auf etwa 6,5%. Es sind 6,1% geworden, also ein doch deutlich stärkerer Rückgang. Wir kommen von 7,2%, was diesmal etwas positiver rüberkommt und das möchte ich hier betonen, ist, dass die Kernrate, also die Rate ohne Energie- und Nahrungsmittelpreise, die mal rausgenommen, dass auch die Kernrate gefallen ist. Und das zum ersten Mal seit Juni 2022. Die Kernrate ist ja die Rate, wo die Inflation droht, ja, sich zu verkrusten, wo die Inflation sich reinfrisst in die Volkswirtschaft und die macht am meisten Sorgen. Wenn die Kernrate nicht runterkommt, dann werden wir auch nicht in der Gesamtrate richtig von diesen Inflationshöhen runterkommen. Die Kernrate ist in etwa zurückgekommen von 5,8 auf 5,3%. Immer noch weit über dem Zielfenster der EZB. Wir wissen, die EZB will die Preise wieder Richtung 2% runterbekommen. Ich gehe davon aus, dass die Kernrate in den nächsten Monaten weiter in kleinen Schritten runtergehen wird. Problem ist, wenn wir Lohnrunden bekommen und danach sieht es aus, und das sind ja die klassischen Zweitrundeneffekte, und die Lohnsteigerungen dann wiederum an die Konsumenten, an die Verbraucher weitergegeben werden, auch davon ist auszugehen, wird es weitere Preiseffekte geben und das wird natürlich diesen Abwärtstrend bei der Kernrate wiederum verlangsamen. Also es ist ein sehr, sehr zäher, langsamer Prozess, aber das Gute ist, die Inflation kommt zurück und ich würde sogar so weit gehen, Peter, zu sagen, dass wir die Top-Niveaus gesehen haben. Ja, das Deutschland-Ticket spielt in der Tat für Deutschland eine gewisse Rolle. Nochmal ein Wort ganz kurz zu den Energiepreisen. Die sind natürlich auch zurückgekommen. Ja, wir haben jetzt Sommer, da wird natürlich nicht so stark mehr in Richtung Energie investiert. Sie sind nur 2,5% höher als im Vorjahr. Aber im Herbst, im letzten Herbst, lag der Vorjahresvergleich noch bei plus 35%. Wir sehen also auch bei den Energiepreisen eine deutliche Entlastung. Das kann Richtung Herbst dann schon wieder ein bisschen nach oben gehen. Also kurzum, noch längst keine Entwarnung an der Preis- oder von der Preisseite. Aber ein gutes Zeichen, der Trend ist in dem Fall auch hoffentlich unser Friend. Und die Inflation wird sich über die nächsten Monate weiter nach unten bewegen. Wir werden dann irgendwann Richtung 5% fallen, unter die 5% gehen. Und eine 4 vor dem Komma ist dann deutlich weniger dramatisch als die Zahlen von über 10%, die wir vor einem Jahr gesehen haben.
Unsere Gäste heute in diesem Podcast, wie soeben gehört, 7-7 Marktanalyst Konstantin Oldenburger. Der DAX in brenzlicher Situation, Infineon, ein Pendant zu Nvidia und E.ON mit jahrelanger Rallye. Sardinien oder Schleudersitz, KI als Tool für Anleger. Vermögensverwalter Benz, bin skeptisch, Börse besteht aus...
Hey.
Hallo.
Wir sind Ariana.
Und Bene.
Und ihr könnt euch aussuchen, wer von uns wer ist. Wir hatten 2,5 Jahre Kinderwunschzeit. Es war wirklich eine ganz tolle Phase in unserem Leben. In der Zeit haben wir angefangen, einen Podcast aufzunehmen, darüber, wie es uns so geht und was wir da so erleben. Ja, und dann ist das passiert, womit keiner rechnen konnte, Leute. Ich bin schwanger geworden. Und jetzt ist aus unserem Kinderwunsch-Podcast irgendwie ein Schwangerschaftspodcast geworden. Hey.
Ja, und es muss ja weitergehen. Und deswegen reden wir jetzt über so lustige Sachen wie zum Beispiel meine wahnsinnige Angst vor der Fontanelle.
Du hast Angst, dass der Kopf kaputt geht,
ja,
ne?
Ist wie so ein Notausknopf.
Ja, oder zum Beispiel, dass ein Baby in sich haben sich manchmal anfühlt wie eine, sagen wir wie es ist, wie eine harte Kackwurst im Unterbauch.
Oder auch darüber, dass ich extremst beeindruckt bin, wie viele Parallelen es zwischen Hundewelpen und Kindern gibt.
Und wenn ihr darüber mehr hören wollt oder wissen, in welcher Schwangerschaftswoche ein Baby so groß ist wie ein Waschlappen, dann hört unseren Podcast Mom and Dad Jokes. Jeden Sonntag gibt es neue Folgen, überall da, wo es Podcast gibt.
Psychologie. Eurofinance Weekly, der Podcast mit Andreas Scholz über die dünne Luft für den Euro, enorme Zinsbrocken und geldpolitische Komödien.
Schauen wir uns noch eine Aktie an. E.ON, man könnte fast sagen, das ist eine gute Nachricht. E.ON senkt ab Oktober um durchschnittlich 18% in der Grundversorgung Strom und 28% in der Grundversorgung Gas den Preis. Hey, Gute Nachrichten für die Verbraucher ab September. Wie sieht es denn für die Aktionäre aus?
Genau. Ja, der Preisverlauf der Aktie hat jetzt nicht direkt was mit den Preisen zu tun, die die Verbraucher zu zahlen haben, aber eine gewisse Rolle spielt es natürlich auch. Für uns Analysten an sich oder charttechnischen Analysten kann man sagen, dass die E.ON-Aktie jetzt in den letzten Monaten, also seit Oktober bis zum Hoch jetzt im vergangenen Monat, knapp 70% zugelegt hat und diesen Anstieg gilt es weiter zu verfolgen. Wir haben die Rallye beendet am Hoch aus dem Februar 2022. Somit ist das der wichtige Widerstand. Bei 12,50 circa gehen wir darüber, ergibt sich ein prozyklisches Kaufsignal, der dann später in Richtung 15 und 17 ansteigen kann. Das Ganze, oder man müsste vielleicht noch einen Umweg einplanen. Das bedeutet, vom aktuellen Kursniveau bei 11,30 befindet sich die Unterstützung erst im Bereich der 10,40, 9,80. Das ist die wichtige Zone. Von dort eben dann der mögliche Angriff auf diese 12,50 und dann die bestätigende Ausbruchssituation in Richtung 15 und 17 Euro. Das Ganze eben positiv. Also E.ON kann vom aktuellen Marktumfeld profitieren. Solange eigentlich die 7,30 Euro, das ist das Tief aus dem Oktober 2022, nicht unterschritten wird. Dann ist die Luft praktisch rein und wir könnten hier eine jahrelange Rallye in der E.ON vor uns haben.
Mein Name ist Frank Benz, Vorstand der Benz AG mit Sitz in Stuttgart. Wir sind eine private, familiengeführte Vermögensverwaltung und organisieren und betreuen Vermögensanlagen für die Mandanten.
Sind Sie denn auch bei diesen KI-Aktien mit dabei, bei diesen Tech-Werten? Letztendlich kann man sagen, Nasdaq lief wunderbar, aber getrieben nur durch wenige Tech-Aktien.
Also wir sind, ich sage jetzt mal vorsichtig, in den einzelnen KI-Extremfällen nicht vertreten. Man muss natürlich schauen, wo wir Überschneidungen bekommen. Wenn wir heute größere Unternehmen anschauen, wie eine Microsoft, die sich, war ja federführend, ein KI in Unternehmen unter oder anteilig unter den Nagel gerissen hat, oder auch die ganzen Chip-Hersteller, die heute einen Schritt weiter denken. Ich denke, es sind Prozesse. Man kann zum einen sagen, ich setze auf diese Extremfälle, auf diese Startups, die vielleicht die nächsten Microsofts und Apples werden. Oder ich kann mir überlegen, dass ich sage, wenn ich jetzt eine SAP oder eine andere Technikgesellschaft mir anschaue, wie stark und wie interessant fühlt die sich an, wenn es Richtung KI geht. Ich denke, da muss man, also wir sind eher konservativ und sagen, wir hätten gerne ein Unternehmen, in das wir investieren, das nicht nur in einem Gebiet extrem gut ist, denn wenn hier, sei es regularische Probleme oder auch forschungstechnische Probleme auftreten, führt es natürlich zu extremen Kursverwerfungen und das wollen wir eigentlich möglichst vermeiden. Das heißt, der Gedanke ist eigentlich, selbst im Unternehmen, wenn es geht, einigermaßen schon eine breite oder eine breitere Aufstellung, sprich eine kleine Diversifikation, dass ich eben vor Ungereimtheiten etwas geschützt bin.
Ich fragte die Frage ja doppeldeutig, sind Sie bei der KI schon dabei? Man könnte ja auch darüber überlegen, KI auch für die Aktienanlage zu verwenden, also zur Aktienauswahl. Das könnte einem entweder den Job kosten, früher oder später, oder einem das Leben versüßen, also öfters mal auf Sardinien in den Urlaub fahren.
Es ist richtig, natürlich. Jeder vernünftige Unternehmer oder jeder vernünftige auch Anleger in dem Fall würde sich natürlich freuen, wenn er ein Instrument finden würde, wo er die nächsten Kursentwicklungen in der Börse oder international oder auch Zinsentwicklungen voraussagen kann oder könnte. Es mag sicher einige geben, die extrem stark auf dieses Thema setzen und auch glauben, dass man damit den Markt, ich sage jetzt mal vorsichtig, schlagen kann. Wenn wir einige Dinge aus der KI-Welt in die Technik, in die Allokation, in Analyse oder ins Zusammenführen von Daten, also Konsolidieren und Bündeln von Daten, die dann Indikatoren geben, aus denen man dann ableiten kann, wo man vielleicht möglichst nicht investieren sollte oder wo man gerade investieren sollte, dann wäre das sicher ein Meilenstein. Ich bin da noch etwas skeptisch, weil wir wissen natürlich auch eines, die Börse besteht extrem stark natürlich aus Psychologie der einzelnen Anleger. Und ob eine KI das voraussehen kann, wie psychologisch die breite Masse, wie man so schön sagt, der Markt reagiert, da bin ich mir noch nicht sicher, ob das funktioniert.
Die Lufthansa setzt den A380 wieder ein. In der Pandemie war der A380 vor 3 Jahren ausgemustert worden. Der erneute Erstflug geht von München nach Boston. Und eine Frage bleibt noch, wann kommt der nächste Bahnstreik? Bleiben wir bei der Bahn, bei den Bahnstrecken. Die Telekom teilte mit, dass 97% der Hauptverkehrsstrecken der Funkstandard LTE, also 4G, mit einer Übertragung von 200 Megabit pro Sekunde zur Verfügung gestellt werde. Jetzt kommen die vielen Fragezeichen. Die Frage ist, wo sind die Hauptverkehrsstrecken?
Schauen wir noch auf die Commerzbank. Die hatten am Mittwoch Hauptversammlung. Ja Mensch, neuer Aufsichtsratschef ist in Sicht in Spee. Die Bundesregierung muss anscheinend noch zustimmen. So genau habe ich das Verfahren jetzt noch nicht ganz verstanden. Aber ein sehr bekannter Mann, der kennt sich aus, oder?
Ja, der ehemalige Bundesbankpräsident Jens Weidmann ist gewählt worden von der Hauptversammlung zum neuen Aufsichtsratsvorsitzenden der Commerzbank, Nachfolger von Herrn Gottschalk, nicht der Gottschalk von Wetten, dass, ein anderer Gottschalk. Also Jens Weidmann, ein sehr bekanntes Gesicht hier am Finanzplatz Frankfurt. Ein Mann, der zuletzt sogar gehandelt wurde als möglicher Chef des Internationalen Währungsfonds in Washington. Er hat jetzt gesagt, da ist auch nichts dran. Er würde sich komplett jetzt natürlich konzentrieren auf seine neue Aufgabe, auf seinen neuen Job. Die neue Herausforderung lautet jetzt, den Vorstand der Commerzbank zu beaufsichtigen. Aufsichtsrat heißt beaufsichtigen, aber auch Rat geben. Der Mann kennt sich aus in Sachen Finanzen. Lange Zeit war Weidmann ja der oberste Wirtschaftsberater der Bundeskanzlerin. Ja, und dann kennen wir ihn natürlich als sehr strengen Hüter des Geldes im Geiste der Deutschen Bundesbank, ähnlich wie jetzt auch sein Nachfolger Nagel. Also jemand, der sich nun wirklich in Sachen Finanzen auskennt, aber eben kein Banker. Das ist das Spannende an dieser Konstellation. Weidmann muss schauen, dass die Commerzbank gut in der Spur bleibt. Sie hat in die Spur zurückgefunden. Sie ist zurück, weil auch der Zins zurück ist. Im Moment sieht es nicht danach aus, dass sie so kränkelt wie vor vielen, vielen Jahren. Da war ja schon sozusagen, ja, der Ruf hier am Finanzplatz, das Haus muss man eigentlich abwickeln. Da ist die Commerzbank jetzt wieder ganz anders unterwegs. Aber dieses Tempo, dieses Momentum, das müssen die Gelben jetzt halten. Und das wird die große Aufgabe sein, auch von Jens Weidmann, den Vorstand jetzt hier um Manfred Knof weiterhin zu unterstützen. Die Hauptversammlung selber war ein bisschen holprig. Sie war, Peter, rein digital. Obwohl wir keine Pandemie haben, wir stellen fest, dass die meisten Aktiengesellschaften auf eine Präsenzveranstaltung weiter verzichten. Ich finde das persönlich nicht gut. Man braucht sozusagen, finde ich, diese analoge Atmosphäre vom Beifall bis zur Unmutsbekundung. Das alles im digitalen Raum macht wenig Sinn. Das Gegenargument ist, man kann im digitalen Raum technisch mehr Interaktion bieten. Wenn das dann aber nicht störungsfrei funktioniert, dann ist es eher ein Querschläger. Und die rein digitale Hauptversammlung der Gelben der Commerzbank war holprig. Sie war durchflickt mit sehr vielen technischen Pannen. Das, finde ich, ist kein gutes Signal in Sachen Aktienkultur in Deutschland.
Bill Anderson übernimmt am Donnerstag den Vorstandschef-Sessel bei Bayer von Werner Baumann. Anderson arbeitete 35 Jahre lang schon bei Bayer mit, 7 davon an der Konzernspitze.
Haben wir in Deutschland eigentlich auch so eine Art KI-Story? Nicht wirklich, oder? Also Infineon ist keine KI-Story, aber hat auch eine schöne Geschichte.
Genau, also Nvidia haben wir leider nicht. Infineon wäre unser Pendant, was mir jetzt von den größeren Unternehmen direkt einfallen würde. Hier ist natürlich die Fantasie mit den Autochips oder mit dem autonomen Fahren gegeben. Es gibt ja auch eine Kooperation von Nvidia und Infineon. Und ja, das wäre so die Hoffnung. Letztendlich auch die Infineon ist bereits ganz gut gelaufen. Noch nicht ja diese Performances der US-Werte, aber kann man sich auf jeden Fall ebenfalls anschauen. Und auch ja nicht jetzt direkt mit Nvidia gehen, sondern eine etwas andere Schiene, Automobilwirtschaft, autonomes Fahren und so weiter. Und da wäre Infineon, denke ich, auch eine sehr interessante Alternative.
Wie sieht es charttechnisch aus?
Ja, was kann man sagen? Letztendlich, wir sind ebenfalls nicht mehr weit weg von den Novemberhochs 2011. Der Chartverlauf erinnert auch tatsächlich an die Nvidia. Hier brauchen wir einen Anstieg über das aktuelle Jahreshoch vom März. Das wäre die 37,70er Marke. Und von dort wäre das Hoch vom Jahr 2021 bei 43 dann auch erreichbar. Und ja, das wäre aktuell die Situation hier in der Infineon. Man kann sich hier als Kontrollmarken, ja, die sind letztendlich aktuell weit weg, vielleicht kurzfristig die 31,60 rauspicken, solange wir darüber notieren. Ja, könnte Infineon ebenfalls von diesem KI-Hype profitieren.
Börsenradio Network AG. Marktbericht. Das Börsenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG.
Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. heiko-theme.de